Herzlich willkommen zum richtiganlegen.ch Podcast, dem Podcast für finanzielle Bildung und erfolgreichem Investieren. Hier erfährst du spannendes Insiderwissen zum Thema richtig anlegen und erfolgreichem Vermögensaufbau. Und hier ist dein Gastgeber Marco Eberle.
In diesem Podcast geht es einmal mehr um das Thema aktiv versus passiv investieren und ich bin in diesem Podcast ja schon einige Male auf dieses Thema eingegangen, das ist noch gar nicht lange her. Ich verweise dazu gerne auf die Podcast-Folge 111, bitte gerne nachhören. Da gehe ich im Detail darauf ein, was eben die Unterschiede sind und was vor allem passives Investieren schlussendlich bringt. Was mich jetzt aber trotzdem veranlasst hat, nochmals so eine Podcast-Folge aufzunehmen, ist eine brandneue Studie von Morningstar. Sie nennt sich Morningstar Active Passive Barometer. Mid-Year 2025 ist das wirklich brandaktuell, nämlich eben per Mitte Jahr 2025. Und diese Studie ist wirklich eine der umfassendsten, die ich je gesehen habe zu diesem Thema. Sie vergleicht über 30.000 Fonds aus der ganzen Welt und zeigt eben auch wirklich mit ganz verschiedenen Beispielen auf, wie hoch die Chancen wirklich sind, mit einem aktiven Fonds besser abzuschneiden als zum Beispiel mit einem indexierten Instrument, also eben mit einem ETF. Dazu zeigt die Studie eben nochmals einen ganz anderen Ansatz, nämlich sie untersucht auch, wie lange das eben diese Fonds überhaupt bestehen bleiben, beziehungsweise wie viele aktive Fonds verschwinden einfach, werden aufgelöst, weil das ist doch eine Erkenntnis, die findet man nicht so oft. Und darum ist diese Studie eben so spannend und hat mich jetzt eben veranlasst, nochmals intensiv auf dieses Thema einzugehen. Für mich eines der absolut wichtigsten Themen, wenn es ums Thema Investieren geht. Und damit ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge beim richtiganlegen.ch Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ja, gerade im aktuellen Marktumfeld, also im schwierigen Marktumfeld 2025, wo wir eben auch wieder sehr hohe Volatilität gesehen haben, da kommen meist die aktiven Fondsmanager oder auch die Vermögensverwalter hervor und verweisen dann eben auch auf die Vorteile eines aktiven Managements. Weil sie sagen auch immer wieder, ja, gerade in einem schwierigen Marktumfeld muss man eben Opportunitäten ausnutzen, muss man sogenanntes Stockpicking machen, damit man eben hier auch auf kurzfristige Veränderungen reagieren kann. Und das schauen wir eben hier in diesem Podcast heute auch an. Ist das wirklich so? War es zum Beispiel jetzt im 2025 so, dass diese Versprechung eben eingehalten wurde? Und das erste Halbjahr 2025, das hatte es eben wirklich in sich. Donald Trump nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus hat neue Handelszölle eingeführt, massiv in die Staatsausgaben eingegriffen und damit eben weltweit für Unruhe gesorgt. Und das hat natürlich auch zu Unruhen an den Finanzmärkten geführt. Der US-Dollar verlor mehr als 10% gegenüber einem Korb internationalen Währungen, natürlich auch gegenüber dem Schweizer Franken, hier waren es noch mehr. Und viele Investoren begannen eben ihre Portfolios umzuschichten, weg von den USA hin zu Europa zum Beispiel oder zu den Schwellenländern. Und solche Reaktionen, die sieht man natürlich immer wieder, oder? Hier kann man sich profilieren als aktiver Manager, hier kann man im Prinzip in den Vordergrund treten und sagen, okay, wir haben auf die aktuelle Situation reagiert in Form von Maßnahmen. Aber entscheidend ist natürlich, sind das auch die richtigen Maßnahmen? Konnten aktive Fondsmanager tatsächlich ihre jeweiligen Vergleichsindizes, also eben die Märkte, die sie abdecken, tatsächlich outperformen, also eine bessere Rendite erwirtschaften? Und das muss ja das Ziel sein jedes aktiven Fondsmanagers und natürlich das nach Kosten, ganz ein entscheidender Punkt, weil ansonsten bringt es gar nichts. Warum sollte ich sonst für ein aktives Management, eine aktive Vermögensverwaltung, irgendetwas bereit sein zu bezahlen, wenn es mir eben keinen Mehrwert bietet und ich im Prinzip die bessere Rendite einfach mit dem Markt hätte herausholen können? Wenn wir uns nur mal jetzt die ersten 6 Monate des Jahres 2025 anschauen, dann muss man sagen, ja, wirklich gut war diese Erfolgsquote nicht. Aus der Studie kam hervor, dass lediglich über diesen kurzen Zeitraum 29% aller aktiven Fonds ihren jeweiligen Vergleichsindex oder ihren jeweiligen Vergleichsmarkt schlagen konnten. Das ist praktisch gleich wie Ende 2024. Hier hat sich also nichts Großes verändert und das zeigt einmal mehr auch auf, es spielt im Prinzip gar keine Rolle, welche Marktphasen wir haben. Es ist immer schwierig, eine Outperformance zu erzielen. Übrigens werde ich dir natürlich die Studie unten verlinken, dann kannst du die selber downloaden und mal anschauen. Es ist wirklich extrem spannend und sie ist auch sehr ausführlich gestaltet und da lohnt es sich eben mal ein bisschen ja, so reinzuschnuppern. Viel wichtiger beim Investieren als die Kurzfristigkeit, also eben diese 6 Monate zum Beispiel in diesem Jahr, ist natürlich die Performance über längere Zeiträume. Und hier wird im Prinzip durch die Studie einmal mehr bestätigt, das, was ich immer wieder sage oder das, was andere Studien natürlich auch immer wieder hervorgebracht haben, mit zunehmender Anlagedauer wird das Resultat immer klarer und auch in dem Sinn immer ernüchternder, darf man so sagen, weil die Erfolgsquote der aktiven Fonds, die sinkt eigentlich dramatisch, umso länger die Anlagedauer ist. Wenn wir über 3 bis 5 Jahre schauen, dann liegt die Erfolgsquote bei den aktiven Fonds irgendwo im Bereich zwischen 20% und 30%. Und das heißt eben, selbst wenn ein Fonds ein paar Jahre gut läuft, kippt die Bilanz meist später wieder ins Negative. Und ich habe das wirklich schon ganz viele Male gesehen, wenn ich Portfolios untersucht habe, dass dann eben das der Fall ist. Wenn wir 10 Jahre anschauen, was per se jetzt immer noch nicht eine wahnsinnig lange Anlagedauer ist, dann sinkt die Quote nochmals dramatisch und liegen wir noch bei 13,5% aller aktiven Aktienfonds, die den Markt langfristig eben über diese 10 Jahre outperformen oder eben schlagen. Das ist jetzt die Untersuchung über alle Aktienfonds weltweit. Wenn wir da ein bisschen tiefer gehen in die einzelnen Märkte, zum Beispiel zum US-Aktienmarkt, der weitaus wichtigste Aktienmarkt, dann liegt diese Erfolgsquote noch bei 4,4%. Eigentlich eine katastrophale Quote. Also man kann eben sagen, ein Manager von 20 ist da noch in der Lage, den Index oder seinen Vergleichsmarkt zu übertreffen. Immer nach Kosten natürlich. In Europa sieht das ähnlich aus. Hier sind es 4,7%. Und wenn wir das global anschauen, zum Beispiel die Aktienfonds, die den MSCI World oder den FTSE All World als Vergleichsindex haben, dann ist die Quote ebenfalls bei ja, rund 3-7%, je nachdem, was wir hier anschauen. Also auch hier eine sehr, sehr tiefe Quote. Unter dem Strich heißt das, wenn man also einfach zufällig einen aktiven Fonds auswählt oder auch empfohlen bekommt, dann ist die Chance, den Index über 10 Jahre zu schlagen, geringer als 1 zu 10. Also das ist dann schon fast ein bisschen Glück, oder? Wenn man da die richtige Auswahl trifft. Nein, man weiß ja nie, oder? Ob der Fonds, der in der Vergangenheit erfolgreich war, dies auch in Zukunft sein wird. Nun möchten wir aber auch noch längere Zeiträume anschauen, nämlich 15 und 20 Jahre. Weil das ist, glaube ich, auch für viele ein realistischer Anlagehorizont, oder? Und hier ist es dann eben umso entscheidender, wegen des Zinseszinseffektes, dass wir eben richtig investieren. Und bei 20 Jahren ist nicht verwunderlich, da sinkt die Erfolgsquote eben nochmals gegen unten. Ich nehme jetzt hier einfach mal das Beispiel USA. Hier sind es dann gerade noch 2,7% der aktiven Fondsmanager, die eine Outperformance erzielen können. Das ist dann wirklich ja, mehr oder weniger eigentlich nur noch Glück, oder? Ähnlich sieht das bei den globalen Aktienfonds aus. Auch hier ist es so irgendein Bereich zwischen 2-3%, die eben langfristig eine Outperformance noch erzielen können. Ein weiterer Punkt, was diese Untersuchung eben hier auch hervorbringt, ist das Fondssterben, wenn ich das so sagen darf. Morningstar misst eben nicht nur die Performance, sondern sie hat auch die Überlebensrate der Fonds angeschaut. Und die ist wirklich erschreckend tief, man kann es nicht anders sagen. Schon über 5 Jahre oder nach 5 Jahren verschwindet etwa 1/4 aller Fonds vom Markt. Sie werden geschlossen oder einfach mit anderen Fonds fusioniert. Über 10 Jahre liegt die Überlebensquote bei vielen Kategorien irgendwo im Bereich zwischen 50 und 60%, also rund die Hälfte, ist denn da einfach nicht mehr da, wird geschlossen. Und warum werden diese Fonds geschlossen? Die Erklärung liefert diese Studie zwar nicht, aber sie ist relativ einfach zu geben. Es ist klar, oder? Wenn der Fonds nicht gut performt, beziehungsweise eine Underperformance aufweist, ja, dann schließt man diesen Fonds einfach und legt einen neuen auf. Oder man legt ihn eben mit irgendeinem anderen Fonds zusammen. Und das geschieht eben sehr, sehr häufig. Zusammenfassend kann man hier sagen, wenn wir 100 aktive Fonds nehmen, die vor 20 Jahren aufgelegt wurden, dann leben im Schnitt heute noch 30 Stück. Also 70% sind einfach weg, aufgelöst, fusioniert und so weiter. Das ist natürlich auch nicht unbedingt ein gutes Zeugnis, aber hat natürlich schon mit dem zu tun, dass man hier natürlich keine Transparenz mehr hat, oder? Dass diese Zahlen, die ich vorher genannt habe, im Prinzip noch schlechter sein dürften, wenn wir das Ganze eben in Bezug auf diese Liquidationsquote dieser Fonds eben noch überwälzen. Nun gibt es trotzdem Chancen für aktive Manager. Grundsätzlich kann man sagen, die gibt es sicher, vor allem in Märkten, die weniger effizient sind, also dort, wo eben Informationen nicht sofort vollständig eingepreist werden. Was könnten das für Beispiele sein? Grundsätzlich kann man sich das zum Beispiel bei den Immobilienfonds gut vorstellen. Das ist auch tatsächlich auch so, zum Beispiel in der Schweiz, Schweizer Immobilienfonds. Hier ist die Quote bei über 70%. Die den Markt sogar schlagen können. Also man kann eben sagen, bei Immobilienfonds kann sich das lohnen, eine aktive Auswahl auch zu treffen. Dann grundsätzlich kann man auch sagen, bei Anleihen, also bei Obligationen, kann sich ein aktives Management durchaus auszahlen. Und das sieht man auch in den Zahlen bei Unternehmensanleihen, oder auch das ist in der Untersuchung drin. Da schaffen es doch viele aktive Manager, zum Beispiel auch über 10 Jahre hinweg, den Index zu schlagen, liegt meistens irgendwo die Quote bei 40%, was per se jetzt eben nicht so schlecht ist, oder? Ja, und das bringt mich bereits zum Fazit von diesem Podcast. Ich möchte da gar nicht länger werden, sondern eben auf die Studie verweisen, die das wieder mal eindrücklich bestätigt hat mit brandaktuellen Zahlen inklusive des Jahres 2025. Aktive Fonds verlangen meist Gebühren zwischen 1-2%. Und eben ETF oder ein Indexfonds, der kostet meistens ein Zehntel davon. Und das ist eben schon mal die Schwierigkeit für einen aktiven Manager, oder? Er startet einfach mal minus die Managementgebühr ins Jahr und muss diese zuerst mal mit aktiven Entscheidungen eben wieder aufholen können. Kosten sind ein absolut entscheidender Faktor beim Investieren, das sage ich immer wieder. Da muss man unbedingt den Fokus darauf legen, weil hier kommt eben der Zinseszins zum Tragen. Als Beispiel, wenn du einen Fonds wählst mit 1% höherer Kosten pro Jahr, dann hat man am Ende über 20 Jahre zum Beispiel einfach mal einen Unterschied von 22% im Endwert, oder? Was einfach enorm ist und das alleine ausgelöst durch hohe Gebühren. Somit ist auch das Fazit aus dieser Morningstar-Studie eindeutig. Langfristig schneiden passive Anleger deutlich besser ab. Nicht, weil ETF irgendwo schlauer sind oder so, sondern weil sie eben günstiger sind, konsequenter sind, transparenter sind und auch keine Versprechungen machen, sondern sie bilden einfach den Markt ab und das funktioniert einfach sehr, sehr gut. Und das ist auch nichts Neues und das hat sich jetzt auch in diesem Jahr 2025 geändert. Aktives Management kann Sinn machen, vor allem in ineffizienten Märkten, in spezialisierten Strategien, wie eben zum Beispiel bei Immobilien oder bei Anleihen oder vielleicht irgendwo als ergänzender Satellit, sage ich jetzt mal, in einem breit aufgestellten Kernportfolio. Da kann vielleicht ein spezialisierter Fonds mal Sinn machen. Ansonsten gilt es ganz klar, den Kern, vor allem bei den Aktien, den muss man passiv abbilden, möglichst kostengünstig abbilden. Und dann kann man sich, das sage ich auch immer wieder, diese Risikoprämie, die der Aktienmarkt eben bietet, wirklich abholen mit sehr, sehr tiefen Kosten. Ich hoffe, das war einmal mehr spannend für dich. Und ich hoffe, du bist da auch auf dem richtigen Weg, wenn du nach wie vor über aktive Instrumente investiert bist oder wenn du eben auch ein Vermögensverwaltungsmandat hast, dann solltest du dir das mal im Detail anschauen. Und zwar nicht einfach, ob es eine gute Performance war oder eine positive Performance war, sondern ob dein Vermögensverwalter oder dein Fondsmanager wirklich mit aktiven Entscheidungen den Markt übertreffen konnte in der Vergangenheit. Falls das nicht der Fall ist, musst du dich fragen, ob du hier noch richtig aufgestellt bist. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, wie man ein Portfolio eben perfekt zusammenstellen kann, und da muss man dann noch genug aktive Entscheidungen treffen im Sinne, ja, welche Anlageklassen möchte ich dann in meinem Portfolio haben und wie gewichte ich diese entsprechend, dann kannst du hier gerne auf mich zukommen, gerne mal ein kostenloses Beratungsgespräch buchen, können wir das ganz unverbindlich mal miteinander diskutieren, würde mich freuen. Und das war's jetzt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank wie immer fürs Weiterleiten auch vom Podcast, damit dieser eben weiter wachsen kann und solche Informationen eben auch weitergehen können, mehr Leute davon profitieren können. Vielen Dank dafür und jetzt wünsche ich dir eine super gute Woche und freue mich, dich nächste Woche hier im Podcast wieder begrüßen zu dürfen.
Danke für dein Interesse und denke daran, die beste Investition, die du tun kannst, ist die in dich selbst.